Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Kunststück. Und heute ist unser Gast Charlotte Kneuß. Herzlich willkommen in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Und zwar aus Leipzig. Das ist ja echt ungewohnt. Diese Woche ist Buchmesse. Da fährt man nach Leipzig. Du kommst aus Leipzig nach Berlin. Aber du wirst sicherlich auch in Leipzig auf einer Bühne stehen und lesen.
Ja, in Leipzig bin ich einmal auf dem blauen Sofa und einmal habe ich am Freitag eine ganz schöne Lesung im Gondwanaland. Das ist das Tropenhaus im Zoo. Da bin ich ganz gespannt auf den Veranstaltungsort.
Bist du aufgeregt vor dem blauen Sofa? Hast du da schon mal drauf gesessen?
Nein, ich saß noch nie darauf und ich bin, glaube ich, ein bisschen aufgeregt, ja.
Eine wunderbare Bühne. Es geht heute in dem Podcast um Gittersee. Gittersee, ein Roman von dir. Ein Debütroman. Du hast schon wichtige Preise dafür bekommen. Den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung. Das ist ein Preis für ein Debütwerk. Und jüngst auch ein Else-Heiliger-Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wie ist das bei dir als Schriftstellerin? Was machen solche Preise? Was machen solche Stipendien mit dir, außer einer ursprünglichen Freude natürlich? Was bedeuten Preise und Stipendien für dich?
Die Freude und die Anerkennung ist natürlich groß und ist auch motivierend, wenn man am Schreibtisch sitzt und wieder verzweifelt am Text. Dann denkt man, ach, irgendjemand hat mir mal einen Preis gegeben oder irgendjemand hat mir mal ein Stipendium gegeben. Das heißt, irgendwas daran muss auch gut sein, weil ich diese Jurys auch schätze. Und das gibt mir natürlich Kraft und Motivation. Und natürlich ist es auch so, wenn man sich jetzt ganz marktwirtschaftlich einfach mit Literatur beschäftigt, dann ist es natürlich auch so, dass es eine große Unterstützung einfach für den Alltag ist und für das Schreiben selber. Also ein wirklich marktunabhängiges künstlerisches Schaffen ist ohne solche Stipendien und Preise oftmals für viele Kollegen und für mich auch manchmal gar nicht möglich. Das heißt, ich bin wahnsinnig dankbar. Es ist eine große, was ja fast eine Arbeitsgrundlage für viele Projekte.
Du hast aus Gittersee, als der Roman im Entstehen war, auch gelesen in Cadenabbia. Das war ein anderes Einfallstor bei der Konrad-Adenauer-Stiftung neben EAF 2010 bei der Autorenwerkstatt. Da hatte das Buch oder zumindest eine Erzählform hatte den Arbeitstitel Oder Gittersee. Was hat dieses Oder in dem Titel zu suchen gehabt am Anfang?
Ja, bevor ich die Idee hatte, einen Roman zu schreiben, hatte ich eigentlich die Idee, Kurzgeschichten zu schreiben. Und da hatte ich unterschiedliche Kurzgeschichten und die hießen oder Reutershagen oder Gittersee oder Frankfurt-Oder und andere. Und dieses Oder stand eigentlich immer dafür, dass diese Geschichten jeweils auch an anderen Orten spielen könnten. Aber sie spielen jetzt eben gerade an Gittersee, also oder Gittersee, genau. Und als dann aber klar wurde, dass Gittersee, also das waren immer alles Geschichten, die aus der Kinderperspektive erzählt waren. Und bei Gittersee war die Protagonistin älter, sie war 16 Jahre alt. Und dann wurde daraus ein Roman und dann meinte mein Verleger irgendwann, Mensch, oder Gittersee klingt so unsicher, klingt eher nach einer Kurzgeschichte, lass uns Gittersee daraus machen. Und wahrscheinlich hatte er recht.
Gittersee klingt spannend, aufregend, vielleicht auch angstmachend, weil man bei Gittern nicht gerade die besten Assoziationen hat. Gittersee ist jedenfalls ein Ort. Ein Vorort in Dresden, aber es ist ein ganz anderer Ort, als wir ihn kennen. Also kein weißer Hirsch wie bei Uwe Tellkamp, also kein Nobelviertel. Es ist auch jetzt nicht das Zentrum der Stadt, sondern es liegt ein bisschen ab vom Schuss. Wieso Gittersee? Was ist daran so bedeutsam für dich?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir viele Dresden-Romane kennen, Romane, die spielen meistens am weißen Hirsch oder auch da irgendwie in Bülau. Und das ist, wenn man sich jetzt Dresden von oben anschaut, dann sind diese Orte am weitesten entfernt von Gittersee. Also wirklich die komplette Diagonale muss man fahren und dann kommt man nach Gittersee. Gittersee ist ein Vorort von Dresden, in dem Kohle und Uran abgebaut wurde, auch zu der Zeit, in dem der Roman spielt, 1976. Und das fand ich erstmal interessant als Geschichte. Also die Geschichte des Uranabbaus hat mich interessiert, aber auch die Geschichte des Kohleabbaus, also dieses Untertagegehen. Was dann auch damit einhergeht, diese deutsch-sowjetische Aktiengesellschaft Wismut, die diesen Uran abgebaut hat, hat ihren Mitarbeitern Also die Mitarbeiter hatten große Geheimhaltung während ihrer Arbeit, weil man eben von diesem Uranabbau nichts wissen durfte. Und das heißt, die Menschen sind unter Tage arbeiten gegangen. Sie hatten dann im Schacht, wie das im Bergbau üblich ist, andere Namen. Die Arbeit war streng geheim und sie war besonders honoriert. Es gab irgendwie Ferienfahrten bestimmte oder auch eine Krankenkasse, die besser war als ja für die restliche DDR-Bevölkerung. Und manchmal gab es auch so ein Telefon oder eine Badewanne, also so ein bisschen so ein paar Gadgets sozusagen, die im DDR-Alltag sonst nicht so häufig waren. Und als ich diese Struktur mir angeschaut habe, habe ich gedacht, Mensch, die Mitarbeiter der Wismut, die haben ja irgendwie von der Struktur das ist vergleichbar mit der Struktur der Stadtsicherheit, wo ja auch Menschen wie unter Tage arbeiten, andere Namen auf Arbeit haben. Die Arbeit unterliegt strengster Geheimhaltung und sie bekommen eben manchmal so Gadgets wie halt so eine Badewanne, ein Telefon. Und das fand ich interessant, dass es so eine vergleichbare Struktur gibt. Genau. Und natürlich fand ich es aber auch interessant oder auch wichtig für mich, eine Dresden-Perspektive oder einen Dresden-Roman zu erzählen, der von ArbeiterInnen handelt und der Arbeitergeschichte erzählt.
Diese Wismut AG ist ein Staat im Staat. Auch die Stasi war eine Staatsmacht innerhalb des Staates. Und in diesem Staat im Staat ist bei dir in dem Roman noch eine Familie. Und das ist eine nicht sehr prekäre Familie, aber sie ist schon sehr strange. Alle spielen ganz eigenwillige Rollen. Es gibt da einen Vater, der auf Arbeit ist. Es gibt eine Mutter, meist abwesend. Es gibt die Erzählerin Karin. Es gibt ihre kleine Schwester und es gibt auch eine Großmutter. Wie hast du diese Familie komponiert? Hat sich das im Laufe des Schreibens ergeben oder waren diese Figuren direkt am Anfang da und haben zur Erzählung gedrängt?
Nee, die Figuren waren gar nicht da. Ich wusste auch gar nicht, wohin der Text geht. Und die Figuren sind eigentlich immer mit ihrem ersten sprachlichen Auftritt entstanden. Also eigentlich das erste Mal, wo ich deren Stimme gehört habe, habe ich mir einen Charakter dazu überlegt. Aha, ich habe versucht, es nicht zu streichen, sondern mich zu fragen, okay, warum sagt die Person da das? Meistens liegt es eigentlich daran, dass ich dachte, jetzt wäre ein kurzer Satz gut. Und dann sagt die Person einen kurzen Satz und dann denke ich, ah, okay, warum sagt sie diesen kurzen Satz? Und so haben sich die Personen langsam ja etabliert und haben Charaktere und Geschichten bekommen. Das ist wirklich mit dem Schreiben geschehen. Ich weiß auch nicht, ob die Familie sehr ungewöhnlich ist. Ich glaube nämlich, dass ungewöhnliche Familien viel häufiger sind als gewöhnliche eigentlich. Und
In der Tat, es ist aber vielleicht doch etwas ungewöhnlich. Die Scheidungsrate war sehr hoch in der DDR. In dieser Familie gibt es zumindest bei Karins Eltern keine Scheidung. Die sind also noch zusammen.
Zumindest am Anfang der Geschichte. Ja, stimmt. Die Scheidungsrate war in der DDR mitunter die höchste der Welt tatsächlich, weil Frauen wirtschaftlich unabhängig waren. Und
es gab auch keinen Gender Pay Gap.
Ja, es gab keinen Gender Pay Gap. Also es gab Abtreibungen waren kostenlos und legal. Also es gab da einige Frauenrechte, die man dann später schmerzlich vermisst hat. Das ist richtig. Es ist in der Geschichte, in Gittersee ist es so, dass die Mutter die Familie ab einem gewissen Punkt verlässt. Und das ist natürlich total schmerzhaft. Aber ich glaube, dass so Emanzipationsschritte auch oft mit einem großen Schmerz einhergehen, weil sie eben eine Veränderung bedeuten und eine Veränderung auch immer schmerzhaft ist.
Du hast eben gesagt, dass die Charaktere oft aus einfachen Sätzen entstehen.
Ja.
Zum Beispiel der Anfang des Romans. Es sind ganz kurze Sätze. Das war so ein Glutfeuer, aus dem dann die Flamme der Erzählung entsprungen ist im Grunde. Ist das auch dein Arbeitsprozess, dass eben aus kleinen Satzeinheiten, aus Wortideen dann Geschichten sprießen?
Ja, ich glaube, die Literatur ist ja vor allem Ton. Also ich lese ja keinen Roman, weil ich denke, die Geschichte interessiert mich als erstes. Dann lese ich lieber ein gutes Sachbuch oder die Zeitung. Ich glaube schon, dass Literatur ja eigentlich wie Musik funktioniert auf eine Art. Und wenn diese Musikalität, die muss am Anfang entstehen und die muss dann da sein und die muss den ganzen Roman auch tragen. Und dann erst kommt die Geschichte und so ist es bei mir beim Lesen und beim Schreiben eigentlich. Ja, also zum Beispiel die Großmutter sagt an einer Stelle, oder die Karin sagt über ihre Großmutter an einer Stelle, dass sie nur sauer sei, dass sie den Krieg verloren hat. Und an dem Satz weiß ich dann, aha, so eine Großmutter habe ich also vor mir. Warum ist sie denn Nationalsozialistin gewesen? Warum ist sie das noch immer? Diese Fragen stellen sich dann für mich erst später.
Die Geschichte wird erzählt von Karin. Karin ist 16. Karin ist ein Teenager. Sie ist alt genug, um viel von dem mitzubekommen, was um sie geschieht. Sie ist noch nicht alt genug, um die Situation in der damaligen DDR in ihrer Gänze zu erfassen. Sie kümmert sich sehr liebevoll um ihre kleine Schwester. Manchmal ist sie dessen auch überdrüssig, muss man zugeben. Sie hat auch andere Pläne. Sie hat einen Freund, Paul. Und so viel darf man sagen, Paul verschwindet schon relativ früh aus der Geschichte. Es gibt dann den Verdacht des Rübermachens. Und sie kommt in Kontakt mit einem Stasi-Offizier. Jetzt ist das bei einer 16-Jährigen offensichtlich schon ungewöhnlich, dass Jugendliche als Stasi-Mitarbeiter, als Stasi-Informanten angeworben und umgarnt werden. Warum eine so junge Person? Wie hast du da recherchiert? Wie bist du auf diese Konstellation gekommen? Und dazu kommt ja auch noch, dass der Stasi-Mann gar kein teuflischer Typ ist, sondern durchaus empathische Züge hat, wie seine Musik vorlieben und sein Zuhören können.
Ja, zum einen gab es einfach jugendliche MitarbeiterInnen bei der Stadtsicherheit. Vor allem gegen Ende wurden es immer mehr jugendliche MitarbeiterInnen, weil die Stadtsicherheit gemerkt hat, Mensch, der Protest in den Kirchen, das sind junge Leute. Wie kriegen wir diese jungen Leute? Natürlich nur, indem wir auch junge Leute anwerben. Das war die logische Konsequenz. Und es gab dann auch Fortbildungen für diese sogenannten Führungsoffiziere bei der Stadtsicherheit, wo man wirklich geschaut hat, welche Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen können wir da erreichen? Da waren einmal natürlich die Kinder von SED-Kadern, die sehr beliebt waren, weil man natürlich nah dran war, weil man schon die Eltern kannte, auch oft über die Eltern an die Kinder herangetreten ist oder andererseits eben Kinder aus Familien, die eher prekär aufgestellt waren, wo gerade vielleicht ein Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin gefehlt hat und wo man sich dann eben dieses Vertrauen dieser Jugendlichen erwerben konnte. Bei der Recherche ist mir vor allem aufgefallen die Biografie von Angela Marquardt, die mal darüber geschrieben hat, Sie kennen, aber sie waren mal bei der PDS und dann kam in den 90er Jahren irgendwie raus, dass sie bei der Stadtsicherheit war und dann gab es eine Riesenkampagne bei der Bild-Zeitung darüber, Mensch, die war bei der Stadtsicherheit, sie musste ihren Posten dann abgeben und sie ist, glaube ich, mit 14 dahin gekommen und ich habe mich gefragt, wie kommt so ein junger Mensch zur Stadtsicherheit, wie viel Eigenverantwortung hat dieser junge Mensch denn eigentlich dafür seine Tat? Und diese Frage hat mich sehr beschäftigt. Ich glaube, dass man an jungen Figuren auch oft oder jungen Menschen oft diese Schuldfragen nochmal fragiler oder konkreter auch auf eine Art besprechen kann, weil wir bei erwachsenen Menschen immer von der Selbstverantwortung des Individuums ausgehen und das tun wir bei jüngeren Menschen nicht. Und deswegen stellt sich die Schuldfrage dort nochmal viel komplexer.
Ja. Das ist, finde ich jedenfalls, und das sagen aber auch Kritiker, ganz ausgesprochen überzeugend und eben nicht nur fragil, wie diese Perspektive von Karin allein sprachlich durchgehalten wird. Also Karin, diese 16-Jährige, die dann Informantin der Staatssicherheit wird, Karin ist nicht Opfer, nicht einfach Opfer. Sie ist doch nicht wehrlos. Sie hat schon Durchblick. Sie weiß, wie sie wirkt. Sie hat sogar fast Lolita-hafte Affekte manchmal. Natürlich wird sie auf der anderen Seite ausgenutzt und eingespannt. War das eine Gratwanderung, diese Perspektive so durchzuhalten oder auch ein Abenteuer für dich im Erzählen?
Also ja, es war auch für mich, war für mich auf jeden Fall eine Herausforderung, weil es eben so komplex ist. Es ist nicht eindeutig, ob sie jetzt da Täterin oder Opfer ist. Und ich glaube, das sind aber auch Fragen, die sich bei der Stadtsicherheit bei vielen Mitarbeiterinnen, auch älteren Mitarbeiterinnen stellt, weil sich eben oft ein bestimmter Druck, sozial oder ja auch Manipulation irgendwie, diesem sehen sich die Menschen ausgesetzt und dann werden sie zu Tätern. Und das ist so ein ganz dünnes Eis, was man da betritt. Und ich glaube, dieser Frage wollte ich da einfach nachgehen, es lässt sich letztendlich nicht klären, wie schuldig sie ist, glaube ich, ja.
Wie diese Perspektive eingehalten wird, erfahren wir aus dem Buch, aus vielen, vielen Episoden. Und vielleicht kannst du eine Episode einmal lesen aus dem ersten Drittel des Buches, wo es um Karin, ihren Vater und dann auch ihre Mutter geht.
Gerne. Am Sonntag rief Vater, ich gebe den Skoda auf. Ich verkaufe ihn, ich verrammel ihn, ich sperre ihn in den Hinterhof, ich hasse den Skoda, verdammt ist der Skoda zum Kotzen das Ganze. Wenn du wo anpackst, ist wie wenn zwei loslassen, sagte Oma, krempelte die Ärmel, nahm den Werkzeugkasten und trampelte zum Wagen. Vater stapfte ins Haus. Mutter lag im Gepunkteten auf ihrer geblümten Decke und füllte Lotto-Toto-Scheine aus, während die Kleine auf ihrem Po herumkletterte. Ich setzte mich neben sie auf die Holzbank, legte die Arme auf den Tisch und den Kopf auf die Arme. Das Holz war warm von der Sonne und alt vom Regen. »Ist das alles?«, wollte Mutter wissen. »Was meinst du?«, fragte ich. »Na, ich meine, dass ich frage, ob das alles ist«, sagte Mutter. Ich legte den Kopf schief, kniff die Augen zusammen und sah zu ihr hinüber. Sie verschwamm mit der Wiese und sah hübsch dabei aus. »Den lieben langen Tag faulenzen, hast du überhaupt schon dein Zimmer aufgeräumt?« Ich schloss die Augen wieder, spürte die Sonne leicht auf den Lidern. »Nee, habe ich nicht«, murmelte ich. »Und weißt du was? Ich hab's auch nicht vor.« Mutter schubste die Kleine vom Hintern, legte die Lotto-Toto-Scheine zur Seite, setzte sich auf und sagte, »Sag mal, du kannst doch nicht so tun, als ob die alle Schnurzpiepe wär.« Ich hob den Kopf und fragte, »Wieso?« Schnurzpiepe ist doch eine richtig feine Haltung.
Mhm, vielen Dank. Es ist eine Familiengeschichte. Es ist eine Liebesgeschichte auch, weil ihr Freund Paul rübermacht. Das Schicksal sollte man nicht verraten. Die, die das Buch noch nicht gelesen haben, es gibt zum Ende hin mindestens eine faustdicke Überraschung, was das Schicksal von Paul angeht. Also eine Liebesgeschichte, es ist aber auch eine Abenteuergeschichte und eine Detektivgeschichte, denn es geht ja um die Aufschlüsselung der sogenannten Republikflucht. Hast du Angst vor Genres eigentlich, wenn du so eine Story schreibst, also dass da zu viel Krimi reinkommt?
Eigentlich nicht. Ich mag ja Krimis total gerne eigentlich. Also ich lese in letzter Zeit weniger, aber als Jugendliche habe ich viele Krimis gelesen und ich finde, für mich persönlich möchte ich Literatur schreiben, die spannend ist und bei der man sich auch nicht langweilt. Das ist mir schon auch wichtig, dass man wissen möchte, wie es weitergeht.
Vom Ende kann man so viel verraten, dass die Bewegung nicht nur unter Tage geht, also nicht nur auch zu dem unterirdischen Stasi-Bereich, sondern eben auch nach oben geht in gewisser Weise. Engel hängen in den Bäumen, so heißt einer der Schlusssätze. Und das ist eigentlich auch so schön, dass unterschwellig der Roman eine Ordnung in der Zeit hält. Du hast mal in einem Interview gesagt, das geht praktisch von der Sommernachtswende bis zur Winternachtswende. Also es hat auch den Lauf der Jahreszeiten mit im Blick.
Ja, die Schatten werden größer im Laufe des Romans. Genau, es beginnt mit der Sommersonnenwende. Paul fragt, möchtest du da mitkommen nach Tschechien zum Sommersonnenwendfest? Und am Ende des Romans es ist die Winterzeit, es sind die kürzesten Tage des Jahres. Der Roman beginnt mit den Worten, es ist früh am Tag und spät im Jahr. Also das war mir wichtig, dass diese Zeitlichkeit auch mitzubedenken. Ja. Mhm. Zudem ist ja auch ein interessanter deutscher Herbst ist, oder deutsch-deutscher Herbst, es ist ja auch die Zeit der Wolf-Biermann-Ausbürgerung und damit ein großer Kipppunkt in der DDR-Geschichte.
Es ist die Zeit der Biermann-Ausbürgerung, es ist die Zeit im Westen jedenfalls der RAF, also deutscher Herbst. Es sind also die 1970er Jahre, Eiszeit in der damaligen DDR. Und das ist auch eine Lesart, die in der Kritik nicht ganz unwichtig war, dieser Roman, dieses Buch von dir als DDR-Buch. Du selber bist ja im Westen aufgewachsen. Deine Eltern kommen aber aus der DDR und die ersten Sätze deines Romans, mit denen Karin sozusagen in ihr Land zurückfährt, ist das Land, aus dem deine Eltern eben nach Westdeutschland gegangen sind. Naja, und die DDR wurde gesagt, das ist eine Roman-DDR, also eine teilweise erfundene DDR, die es möglicherweise gar nicht so gab. Aber du hast dann betont, das war für dich gar nicht so wichtig, dass das 1:1 dargestellt ist. Also ob man jetzt zu der Mutter Mutti oder Mama gesagt hat, spielt letztlich gar keine so entscheidende Rolle, oder?
Ich glaube, in der Literatur ist ja jede Realität eine erfundene Realität auf eine Art. Und genau, es gab da ein paar Diskussionen über bestimmte Begriffe. Ich glaube, dass das auch sehr unterschiedlich ausgelegt wurde oder also wird oder sich Menschen sehr unterschiedlich auch daran erinnern. Mama ist ganz klar, das ist natürlich, Marie sagt zu ihrer Mutter immer Mama, weil das die Abgrenzung ist, weil Karin sagt zu ihrer Mutter Mutti. So, das waren einfach, das ist natürlich dann literarisch so gesetzt, um diese Figuren zu unterscheiden. Aber ja, also Zeitzeugen erinnern sich unterschiedlich und für mich als Autorin ist es nicht so wichtig, wie der Begriff genau benutzt wurde. Mir war es aber wichtig, keinen historischen Roman zu schreiben, in dem ich immer wieder Signalworte der Vergangenheit hineinsetze, sondern ich wollte meine Protagonistin oder meine Leserin dem Roman aussetzen, so wie die Protagonistin ihrer Welt ausgesetzt ist, nämlich ganz direkt und unmittelbar. Und ich glaube, dass wenn ich jetzt antiquierte Worte benutzt hätte, dann hätte man immer dieses Zeichen gehabt von wegen, ah, das ist vergangen, das ist eine Zeitlichkeit nicht in meiner Realität. Und mir war es wichtig, das eben nicht zu machen, sondern mit einer Gegenwartssprache zu arbeiten.
Insofern ist Karin natürlich ein Kind ihrer Zeit, aber Karin ist auch eine zeitlose Figur, die natürlich auch viel mehr ist als das, was du von deiner oder von deiner Elternbiografie da hättest reinbringen können. Karin ist keine Außenseiterin im Grunde. Sie ist schon exemplarisch für eine bestimmte Haltung.
Ja, also Karin steht ja sozusagen im Konflikt zwischen Paul, der sagt, die individuelle Freiheit ist das Allerwichtigste für mich. Ich verlasse dafür mein Land, um Kunst zu studieren, was ja sozusagen das Freiheitlichste ist, was man so tun kann. Und auf der anderen Seite steht eben Wickwals, der Führungsoffizier der Stadtsicherheit, der sagt, nein, es geht nicht um individuelle Freiheit, sondern es geht darum, dass wir alle gleichberechtigt sind und in diesem Staat leben, der vielleicht irgendwann mal die Gleichheit aller Menschen hervorbringen wird, als erstes Mal in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und daher müssen wir Opfer bringen, müssen wir zusammenhalten und das individuelle Glück spielt eben keine so große Rolle. Und da steht sie dazwischen, zwischen diesen beiden Ansichten und muss sich entscheiden, wie ihr Weg da ist. Und ich glaube, das ist schon eine exemplarische Figur in dieser Hinsicht und natürlich auch in der Zeitlichkeit. Wenn wir uns das Jahr 1976 nochmal anschauen, merken wir, dass eben ja in diesem Jahr auch viele Menschen, die bis dahin an den Staat geglaubt haben und genau also vielleicht an der Ansicht Wickwalds waren, gemerkt haben mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann und einigen anderen Geschehnissen in diesem Jahr, dass sie eben an diese DDR, an diesen Sozialismus nicht mehr glauben.
Du hast mal gesagt, dass es wichtig sei, ein 1968 für die DDR-Geschichte zu finden. Ist Karin denn möglicherweise so etwas wie eine Signalfigur für ein 1968 in der DDR-Geschichte?
Ich weiß nicht, ob sie eine Signalfigur, also sie wird ja Komma genannt, weil sie eben genau zwischen diesen beiden Aussagen steht. Die Kommastelle, das dazwischen. Und damit wahrscheinlich in einer Position, in der sehr viele Menschen stehen, in dem autoritären Alltag auch so, in diesem Zwischenraum zwischen man beteiligt sich und man beteiligt sich nicht. So, das glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie eine Signalfigur für 1968 für die DDR-Geschichte steht, weil da müssten wir sie, glaube ich, heute befragen, was sie heute dazu sagen würde. Ob sie heute vielleicht über ihre Erfahrungen sprechen würde beispielsweise. Und man muss ja konstatieren, dass wenige MitarbeiterInnen der Stadtsicherheit heute über ihre Arbeit sprechen.
Hältst du es für möglich, von Karin weiterzuerzählen, was mit ihr weiter passiert? Oder ist das Schicksal in dem Roman abgeschlossen?
Ich glaube, dass das Unerzählte meistens spannender oder mehr Fantasien freisetzt als das Auserzählte. Der Roman arbeitet ja auch mit vielen Lücken und Leerstellen, die die Leserin immer mit ihren eigenen Erfahrungen oder mit ihrer eigenen Fantasie füllen. Und ich werde oft danach gefragt, ob ich ihre Geschichte weitererzähle. Aber ich glaube, dass sie eigentlich im Kopf der Leserin spannender ist. Und wenn ich das jetzt auserzähle, dass das eigentlich, ja, so ein bisschen wie bei der Enthüllung von Banksy zurzeit. Also ich glaube, manches muss geheim bleiben.
als verhüllte Figur, hat sie aber immerhin den Sprung in andere Genres, in andere Adaptionen geschafft. Es gab vor 2 Jahren, war das, glaube ich, eine Inszenierung im Berliner Ensemble. Was passiert mit der Karin auf der Bühne?
Ja, das ist natürlich ein großes Geschenk von so einer tollen Bühne, dass der Stoff auf diese Bühne gefunden hat. Es spielt dort auch immer noch, wie ich immer wieder höre und mitbekomme. Leonie Rebentisch hat damals die dramaturgische Fassung geschrieben und mit einem ganz tollen Team aus Schauspielerinnen da eine ganz schöne Inszenierung geschaffen, die natürlich ganz, ganz anders ist als das Buch, weil auf der Bühne, also im Roman gibt es eine Innenperspektive und das ist ja eher psychologisch erzählt und die Bühne erzählt aber immer aus der Außenperspektive und wird immer soziologisch erzählen, wenn man von außen drauf guckt. Das heißt, beim Theater muss man sozusagen den ganzen Stoff immer umkrempeln. Da geht dann einiges verloren, anderes kommt hinzu. Also es ist natürlich eine ganz andere Arbeit, aber ich freue mich sehr, dass der Stoff dort ist.
Und was passiert mit dem Stoff? Was geschieht mit der Figur Karin, wenn sie zum Film geht?
Ja.
In der Süddeutschen Zeitung stand in einer Rezension zu lesen, das wäre wunderbar, wenn Karins Geschichte verfilmt wird. Diese Fluchtgeschichte von ihrem Freund, die so merkwürdig endet, und diese Geschichte mit dem Stasi-Offizier und ihrer Familie. Aber in dem Film sollen nicht diese ganzen Geigen spielen. Damit meinte er die Musikvorlieben offensichtlich der Kritiker.
Ja, die Mondscheinsonate kommt im Buch vor. Und ich schreibe ja gerade das Drehbuch und da habe ich mir jetzt nochmal die Mondscheinsonate auch oft angehört. Und ich gebe dem Kritiker recht. Ich glaube nicht, dass das gut im Film wäre. Dafür ist sie zu langsam. Ja, aber wie gesagt, ich schreibe gerade das Drehbuch und lerne so auch den Film kennen und freue mich darüber natürlich total. Aber genau, es sieht alles sehr gut aus, aber beim Film ist es ja immer in Deutschland so, dass man auch nicht so ganz genau weiß, wie lange es noch geht, bis dann wirklich gedreht wird und bis der dann wirklich in den Kinos kommt. Da kann ich jetzt noch nichts versprechen.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf die Verfilmung. Das Buch ist in 3 Ausgaben erhältlich. Es gibt die gebundene Fassung, die auch schon mehrere Auflagen gehabt hat. Eine Paperback Edition kommt dazu und ganz wunderbar ist eine kleine handliche Geschenkausgabe des Romans, der ja gar nicht so umfangreich ist mit 200 und etwas mehr Seiten.
Ja, es gibt Übersetzungen noch.
In wie viele Sprachen inzwischen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, es werden aber insgesamt so 9 oder 10 Übersetzungen sein. Genau.
Meine letzte Frage ist, was macht dich froh, zufrieden, wenn nicht sogar glücklich beim Schreiben?
Ich glaube, wenn der Kampf sich gelohnt hat, also wenn ich merke, okay, jetzt saß ich wirklich lange da, manchmal dauert es, ich lektoriere mich selber immer und bin dann auch oft, denke ich, ach Mann, jetzt habe ich es verlernt, also jetzt kann ich es nicht mehr und dann gehe ich am nächsten Morgen hin und sehe die Seite und denke, ach nein, sie ist geklettert, sie hat ihre Ruhe gefunden. Das macht mich sehr glücklich. Also mich machen eigentlich Schreibtage immer überhaupt sehr glücklich.
Die Leser wissen das zu schätzen, die Kritiker auch. Vielen Dank, liebe Charlotte, für das Gespräch. Gittersee, der Roman erschienen und im Handel, das Theaterstück immer noch auf dem Spielplan, der Film wird kommen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war wieder ein Kunststück, der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.